Liebe Gemeinde, ich möchte mit euch heute Morgen weitermachen mit dem Thema des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, wie weit das für diese Gemeinde neu ist oder etwas anderes ist, aber weil ich mich heute Morgen wieder sehr strikt an die Bibel, an das Wort Gottes halten werde, denke ich mal, werde ich nichts verkehrt sagen. Und ich bin so lange im Glauben, ich kann es gar nicht, über 50 Jahre im Glauben und über 50 Jahre prüfe ich das Wort Gottes, ob es sich also verhält oder ob es richtig ist. Und über 50 Jahre mache ich mir Gedanken über das Wort Gottes und liebe das Wort Gottes und möchte heute mit euch dazu predigen. Vielleicht haben wir mal das erste Bild, dann werde ich euch das Thema zeigen. Wir sehen rechts die Taube mit einem Feuerzeichen. Und ich denke, das ist in Zusammenfassung, wir sprachen schon einmal über diese Symbolik des Heiligen Geistes in der Bibel. Feuer und die Taube symbolisieren besonders stark die zwei unterschiedlichen Seiten des Heiligen Geistes. Heute spreche ich zuerst mal über das Feuer. Aber beim nächsten Mal wahrscheinlich kommt dann nochmal die Taube dran und sie steht für den Beistand. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Ich komme zu euch. Das ist der Paraklet, der Beistand. Aber heute soll mein Thema sein, denn ich möchte mich über die Apostelgeschichte an das Thema weiter herannahen. Der Heilige Geist als unerwartete und ergreifende Krafterscheinung im Neuen Testament. Der Heilige Geist als unerwartete und ergreifende Krafterscheinung im Neuen Testament. Wenn wir die Apostelgeschichte, und sie ist ja die Fortführung von dem, was Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat. Er war mit ihnen 1 bis 3 Jahre, man weiß nicht genau, entweder 1 Jahr mindestens, möglicherweise 3 Jahre zusammen und hat mit ihnen das Reich Gottes erlebt. Und dann wurde er vor ihren Augen entrückt und ist zum Vater gegangen, sitzen zur Rechten Gottes und wollte von dort aus den Heiligen Geist senden, um die Jünger zu ertüchtigen für das Werk des Dienstes. Und dieser Heilige Geist, der dann zu Pfingsten ausgegossen wird und den wir letztes Wochenende auch, denke ich mal, der liebe Bruder Peter Schmidt wird darüber gesprochen haben. Dieser Geist ist es, der die Gemeinde ergreift. Und besonders in der Apostelgeschichte haben wir das Zeugnis davon. Bevor ich darauf einsteige, möchte ich euch ein Bild zeigen. Warte mal noch, Benni, kleinen Moment. Und zwar, ich möchte mit euch 3 Dinge eigentlich teilen aus meinem persönlichen Leben. Jemand sagte zu mir, Wieland, es ist verkehrt, wenn du denkst, du solltest nichts von dir persönlich sagen. Wir möchten auch Anteil haben an dem, was du mit Gott persönlich erlebt hast. Und ich möchte euch nur eine Sache heute Morgen erwähnen. Ich zeige euch ein Bild gleich dazu. Ich habe in meinem Leben vielleicht 10-mal Gottes Kraft und den Heiligen Geist besonders stark erlebt. Ich erlebe ihn jeden Tag in einer gewissen Weise, dass ich weiß, er führt und er leitet mich. Aber es gibt einige herausragende Momente und einen möchte ich euch heute Morgen mitteilen. Wir können uns das Bild mal angucken. Da seht ihr, das ist jetzt ein bisschen hell, aber vielleicht könnt ihr es erkennen, da bin ich noch ein bisschen schlanker. Ich habe heute Morgen gestaunt. Mein Gesäß hat doch ein bisschen angesetzt und auch der da drauf stehende Körper. Ja, das bin ich noch mit Vollbart, das war damals die Zeit, da war es schick und in, einen schönen Bart zu tragen. Ich stehe dort am See Genezareth in Israel und zwar am Einfluss des Jordans. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, ob der Jordan von links kommt oder von rechts. Auf jeden Fall, der Jordan fließt in den... Nee, das ist nicht der Einfluss des Jordans, das ist der Ausfluss. Denn der Jordan fließt von oben in den See Genezareth rein und unten wieder raus. Und das war im Süden, das war also dort, wo der Jordan den See wieder verlässt, um ins Tote Meer weiter zu fließen. So, und ihr denkt jetzt, ja, das ist Wieland, der hat eine Bibel in der Hand und er legt seine Hand aufs Herz. Was ist daran Besonderes? Das will ich euch erzählen, was daran Besonderes ist. Wir waren 1974 damals mit einer kleinen Gruppe aus Bielefeld nach Israel gefahren, um nach dem Yom Kippur-Krieg, der war nämlich im Oktober 1973, den Israelis zu helfen, die Orangen zu pflücken. Damals waren nämlich alle Männer an die Front gerufen und mussten das Land verteidigen. Und so hat das Land Nordrhein-Westfalen ein paar Subventionen locker gemacht und wir konnten sehr billig dorthin fliegen. Wir standen auf dem Flughafen in Frankfurt. Ja, da bin ich zum ersten Mal mit einem Jumbo, auch das einzige Mal, wo ich mit einem großen Jumbo-Jet geflogen bin. Es war so groß innen drin wie dieser Raum. Es war einfach unglaublich. Und ich stand dort auf dem Flughafen in Frankfurt und ich wusste und ich spürte in meinem Herzen, Gott will dich, lieber Wieland, in dieser Zeit, wo du in Israel bist, gebrauchen. Er will mit dir etwas Besonderes tun. Und ich erwartete förmlich, als dann Ludwig Schneider aufruf und sagte, ich habe einige Gruppenleiter vorbereitet, die Gruppen leiten sollen in dieser Zeit. Wir waren insgesamt 150 Leute vielleicht und wurden dann in Israel auf verschiedene Gruppen aufgeteilt. Und meine Gruppe war in einem Kibbutz Kfar Glikson und so weiter. Und dort verlebten wir die Tage. Ich spürte in mir eine starke Berufung. Ich hatte so etwas noch nicht in der Weise erlebt. Die Hand Gottes lag auf mir und gebrauchte mich in dieser Zeit. Und während der 4 Wochen, wo wir dort waren, 4 Wochen haben wir Orangen gepflückt, die Hühner des Nachts gepackt und in Käfige gepackt und die wurden zum Schlachten weggebracht. Einmal bin ich mit einem Kreidetransport in die Westbank gefahren. Das war eine besonders starke Erfahrung. Diese ganze Zeit war einfach special. Aber während dieser Zeit hatten wir eine Taufe im Jordan. Und auf einmal, aus all den 150 Leuten, die aus Deutschland in Israel waren, rief mich der Ludwig Schneider an und sagte, Wieland, ich möchte, dass du bei unserer Taufe, wo wir dann alle uns zusammengetroffen hatten, dass du dort die Predigt hältst. Als er das sagte, ging es wie ein Schlag durch mich. Ich kann euch das jetzt nicht erklären. Ich hatte schon die ganze Zeit ein bestimmtes Wort, das lastet richtig auf mir. Das heißt in Lukas 16, wer euch hört, der hört mich. Wenn ihr zu den Menschen redet, dann redet Jesus durch euch. Wer euch hört, der hört mich. Dieses Wort, das beschäftigte mich nicht nur, dieses Wort füllte mich ganz aus. Ich möchte fast sagen, mein Herz war zersprungen. Mein Herz explodierte förmlich. Und als mich der Schneider anrief und sagte, Wieland, ich möchte, dass du die Predigt hältst, da wusste ich sofort, ich werde über dieses Wort sprechen. Ich hatte mir, glaube ich, nur 3 Sätze aufgeschrieben. Mehr Zeit hatte ich gar nicht. Und dann stand ich da vor 100 Leuten oder wie viel, die waren dann alle da. Und ich stellte mich da vorne hin auf diesen Stein vor dem heiligen See Genezareth und sprach über dieses Wort. Und ich kann euch nur eines sagen, ich war in Wirklichkeit 5 Meter über dem Erdboden. Es war in mir wie eine Explosion. Es war, wie ich euch beim letzten Mal in meiner letzten Predigt erinnert, ihr euch, ich sprach über Hesekiel. Ich sprach davon, wie Hesekiel durch die Gotteskraft emporgehoben wurde und an einen Ort versetzt wurde und er sah dann dieses Feld mit den Totengebeinen. Liebe Freunde, das ist Altes Testament und wir haben jetzt Neues Testament. Wir leben in der Zeit des Heiligen Geistes. Ich möchte das heute deutlich machen von der Bibel her. Wir leben nicht nur einfach in der Zeit eines Bekenntnisses. Ich bin Katholik, ich bin evangelisch, ich bin reformiert, ich bin Baptist, ich bin Charismatiker oder sonst was. Wir leben in einer Zeit, in der die ganze Gemeinde Jesu von der Kraft des Heiligen Geistes berührt werden sollte und müsste. Ich bin damals so stark berührt worden. Die Gotteskraft hat mich emporgehoben und ich sprach, ich glaube, ich habe nicht lange gepredigt, ich glaube nur eine Viertelstunde. Und hinterher kam der Schneider zu mir und sagte, Wieland, warum hast du nicht länger gesprochen? Ich habe so lange gesprochen, wie die Kraft Gottes auf mir war. Und dann habe ich aufgehört. So war das. Und das Mal und andere Male habe ich die Kraft Gottes erlebt. Und ich habe gemerkt, was es bedeutet, im Heiligen Geist wirklich vom Heiligen Geist ergriffen zu sein. Das nächste Bild bitte. der Heilige Geist als unerwartete und ergreifende Krafterscheinung. Es geht nicht darum, ob du den Heiligen Geist in dir wohnen hast. Es geht auch darum, ob dich dieser Geist ergreift, ob er dich packt, ob er immer frisch in dir lebt. Wenn wir uns das Alte Testament anschauen, dann begegnen uns im Alten Testament Gott, der Herr, Jahwe, als Herr im Alten Testament. Im Neuen Testament begegnet uns Jesus, der Sohn, in den Evangelien besonders. Und drittens begegnen wir dem Heiligen Geist in der Apostelgeschichte. Wenn du die Apostelgeschichte, also die Geschichte der ersten Christen, liest, unvoreingenommen, dann merkst du auf einmal, da ist von Jesus die Rede, da ist von Gott die Rede, aber vor allem vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist so stark in der Apostelgeschichte, dass wir fast sagen können, die Gemeinde Jesu ist eine Gemeinde des Heiligen Geistes. Die Gemeinde Jesu ist die Gemeinde in der Kraft des Geistes. Ich habe mal ein Studium gemacht über folgende Worte: unerwartet, ergreifend, erstaunen, verwundert, ratlos. Wenn du die Worte in der Konkordanz eingibst, dann begegnest du diesen Worten überall, weil da, wo die Gemeinde Jesu auftrat, weil da, wo Stephanus auftrat und zu den Leuten predigte, waren die Leute erstaunt, verwundert, sie waren einfach ratlos, sie wussten nicht, was sie sagen sollten, manche waren erschüttert und manche bissen auf die Zähne und waren von Hass erfüllt auf diese christliche Gemeinschaft. Aber diese Gemeinschaft der Christen in der Kraft des Heiligen Geistes ist genau das gewesen, was im ersten Jahrhundert das Christentum explodieren ließ. Nur mit einem Bekenntnis, ich glaube an Jesus, hätte nicht die römische Welt durchdrungen werden können. Es war diese ergreifende Kraft Jesu. Ihr Lieben, wenn ich davon spreche, dann spreche ich von dem, was das Wort Gottes hier sagt. Ich rede nicht von dem, was wir im Moment erleben. Ich sage es ganz ehrlich, das wäre richtig ein Wunsch von mir an die Kinder, ob ihr mal das malen könntet. Vielleicht irgendwie so wie wir hier so ein tolles Bild haben über das Kreuz, ja, und alles, was da drin ist, könnte man auch Pfingsten malen, ja. Wie das gemalt wird, würde ich jetzt gar nicht mal vorschlagen. Das könnt ihr selber dann auch bestimmen, war nur mal so eine Idee von mir. Wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes. Ich sage euch das in aller Demut, in aller Schwachheit jetzt. Denn ich merke, das, was wir im Moment hier haben und leben, ist nicht das, was möglich ist. Auf der anderen Seite kann man die Kraft des Heiligen Geistes auch nicht machen und nicht produzieren. Er kommt und er wird kommen, ich glaube daran. Denn was Deutschland jetzt braucht, sind Christen, die aufstehen in der Kraft des Heiligen Geistes. Sind Menschen, die sich nicht zu schade sind. Sind Menschen, die das Wort Gottes unerschütterlich predigen, sagen, die von Jesus reden, wenn sie in der Bäckerei sind, wenn sie in irgendeinem Laden sind, wenn sie im Gespräch mit den Menschen sind. Wir brauchen neu den Geist der Wahrheit. In Johannes 14, Vers 17 heißt es, ich möchte den Geist der Wahrheit euch sagen, ihr erkennt ihn, sagt Jesus zu seinen Jüngern, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Die Jünger zur Zeit Jesu hatten noch nicht den Heiligen Geist, wie sie ihn nach Pfingsten hatten. Die Jünger Jesu waren noch angewiesen auf das Wort Jesu, was er ihnen sagte. Aber erst zu Pfingsten erlebten sie, dass diese Kraft des Heiligen Geistes in sie hineinkam und sie total ausfüllte. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich möchte mit euch 7 kurze Blicke auf die Apostelgeschichte lenken und an diesen sieben Bibelstellen euch ein paar Dinge zeigen. Wir fangen mal an mit dem ersten Punkt. Wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir schauen uns mal Kapitel 1, Vers 4 bis 8 etwas genauer an. Kapitel 1, Vers 4. Als er so mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, das nächste Bild, also Vers 4. Als er so mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, sich von Jerusalem nicht zu entfernen, sondern die Erfüllung der Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so lauteten seine Worte, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat nur mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, und zwar nicht lange nach diesen Tagen. Und dann heißt es in Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist auf euch kommt, ihr werdet Zeugen sein und so weiter. Zwei wichtige Dinge lesen wir hier. Erstmal, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Geist und mit Feuer getauft werden. Liebe Geschwister, das muss doch wohl etwas mehr sein, als zu sagen, aha, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, für meine Sünde, er hat mich befreit von der Sünde und jetzt lebe ich für ihn und wenn ich sterbe, dann komme ich in den Himmel. Und so gehe ich dann durch das Leben und sage, ja, ich glaube an Jesus, er ist am Kreuz für uns gestorben. Das reicht doch nicht aus. Es reicht nicht aus, dass wir ein Bekenntnis haben, sondern wir brauchen das Ergriffensein in unserem Herzen von dieser Kraft Jesu. Der Heilige Geist ist Feuer und ist Kraft. Es reicht nicht zu sagen, ich bin getauft, ich bin ein Gotteskind und mehr weiß ich jetzt nicht und ja, ich lebe so und ich versuche jetzt nichts Böses mehr zu tun, ich versuche jetzt in Jesus zu bleiben. Ich glaube, und wir sehen in der Apostelgeschichte, dass die Kraft des Heiligen Geistes mehr ist als nur ein Bekennen der Tatsache, dass ich im Wasser getauft bin und an Jesus glaube. Es ist ein Ergriffenwerden von ihm. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir warten. Warte mal noch. Dass wir warten. Weil wir auf Jesus warten und ich warte heute Morgen auf ihn. Ich bin jetzt im Moment in einer inneren Haltung, dass ich sage, Herr, ich kann meiner Gemeinde und mir nur predigen, was du in deinem Wort gesagt hast, aber dass du kommst, dass du uns ergreifst, dass du uns total erfüllst und uns mit einer unbändigen Freude erfüllst, das ist deine Aufgabe, das ist deine Wirkung, die können wir nicht machen, das ist das, was Gott tut. Diesem Warten, wartet auf mich, versucht das nicht zu produzieren. Ich denke jetzt gerade an Saul im Alten Testament. Samuel hatte ihm gesagt, gehe nach Gilgal und warte, bis ich komme. Und dann werde ich dich salben und dann kann der Kampf beginnen. Saul war in Gilgal und wartete auf Samuel, aber Samuel kam nicht. Und das ist eine Gefahr in der Bewegung, aus der ich komme, in der charismatischen Bewegung. Wenn dann der Heilige Geist nicht so kommt, wie man es erwartet, dann fängt man an, das zu produzieren. Mit äußeren Mitteln, mit super toller Musik, mit irgendeinem Sprachengebet, was man dann meint, machen zu müssen und so. Das sind nicht die Dinge, die der Herr schön findet. Nein, der Herr sagt, wartet. Da brauchen wir Geduld. Aber ich denke, wir brauchen dann auch diese Erwartungshaltung. Und ich habe die. Und die drückt sich aus in solchen Bitten wie, komm, Herr Jesus, komm. Der letzte Satz in der Bibel heißt, und der Geist und die Braut rufen, komm, Herr Jesus, komm. Und in den Liedern, die wir singen, bitten wir auch, komm, o Herr. Und wir erkennen im Warten, dass der Herr Jesus gesagt hat, ihr könnt ohne mich nichts tun. Ich kann mich noch so gut erinnern, als ich Jugendleiter in meiner alten Gemeinde war, da war ich damals so ergriffen von Jesus und ich wollte, dass ich mit den Jugendlichen auf die Straße gehe und wir, wir waren so angetan und wir wollten wirklich etwas machen, etwas produzieren. Und mein ältesten Bruder, Bruder Rolle, Gott hab ihm selig, er ist jetzt beim Herrn in der himmlischen Heimat, der sagte zu mir: Bruder Wieland, du kannst das nicht machen. Du solltest nicht aus eigener Kraft handeln, sondern solltest warten, dass der Jesus durch dich wirkt. Und ich weiß noch wie heute, wie ich in mir rebellierte und ich sagte: Das darf nicht wahr sein. Nein, ich will jetzt, dass Gott etwas tut. Und so sind wir auf die Straße gegangen. Und wir haben sehr viel möglicherweise in eigener Kraft gekämpft. Das ist überhaupt eine Spannung in der Bibel. Dieses Gehe und sei gehorsam und tu das, was du zu tun hast. Und dieses Warten, dass der Herr uns dabei gebraucht. Das ist eine echte Spannung, in der jeder Jünger Jesu, der vom Heiligen Geist ergriffen ist, sich befindet. Wartet, bis ihr angetan werdet. Und ich freue mich, ich weiß, dass die Kraft des Geistes Gottes nicht durch mich hier hinkommt, sondern sie kommt durch Jesus selbst zu dem Zeitpunkt, wo er das möchte. Okay, wir schauen uns mal das Zweite an. Wir sind ergriffen von den Taten Gottes. Wir wissen nicht nur, dass das Volk Israel durch das Rote Meer gezogen ist. Wir wissen nicht nur, dass Jesus am Kreuz die Mächte der Finsternis zur Schau gestellt und überwunden hat, sondern wir leben in diesen Taten Gottes. Darf ich mal das nächste Bild sehen? Ist das? Ah ja, da heißt es: Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Und ein paar Verse weiter, nämlich im 11. Vers, heißt es dann: Wir hören sie mit unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Da passierte Folgendes. Die Jünger waren in Erwartungshaltung und auf einmal kam der Heilige Geist in Kraft und Herrlichkeit und erfüllte sie mit einer unbändigen Freude und mit einem Drang, einfach zu reden. Und sie fingen an, in einer neuen Sprache, die sie nicht kannten, zu reden. Und was redeten sie? Sie verkündigten die großen Taten Gottes. Mir geht es an dieser Stelle überhaupt nicht um das Sprachengebet, um die Glossolalie, wie das im Griechischen heißt. Mir geht es um die Ergriffenheit. Mir geht es hier an dieser Stelle darum, nicht, dass sie in fremden Sprachen geredet haben, sondern dass diese Jünger ergriffen waren von den Taten Gottes. Und ich wünschte mir, dass wir als Gemeinde ergriffen sind von dem, was in der Bibel steht, von dem Wort Gottes, von dem Vater, von seiner Güte, von Gnade, von seiner Freundlichkeit, vom Himmel auf Erden, von dem, was die Gemeinde darstellt. Das erfüllt mich mit Stolz, mit Freude, mit Dankbarkeit. Ich möchte davon reden. Zu meinen Kunden, denen ich begegne, darf ich reden darüber. Und so ist es, wenn der Heilige Geist uns erfüllt. Wir sind ergriffen von den Taten Gottes. Der dritte Punkt. Gemeinde Jesu ist Gemeinde des Geistes. Es reicht nicht aus, wenn wir sagen, wir sind hier die Gemeinde Jesu, weil wir ein gemeinsames Bekenntnis haben. Ich glaube an Gott, den Vater, ich glaube an Jesus, ich glaube an das Kreuz, ich glaube an die Auferstehung, sondern wir sind eine Gemeinde, die vom Heiligen Geist innerlich bewegt ist. Wir können nicht schweigen. Wir müssen reden von dem, was der Herr an uns getan hat. Schauen wir uns mal diese Verse an. Das nächste Bild. Genau, danke. Nachdem er nun, ich glaube, das ist hier Petrus, durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und den verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater, hat er jetzt diesen Geist, wie ihr selbst seht und hört. Das ist also spürbar. Wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann merkst du etwas davon, wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen. Das ist vor 2000 Jahren geschehen und das gilt heute noch. Etwas später heißt es dann, da antwortete ihnen Petrus: Tut Buße und lasset euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden taufen. Da hören dann manche auf und sagen: Okay, das war's jetzt, du bist getauft, du bist jetzt ein schriftliches Mitglied der Gemeinde und jetzt sieh mal zu, jetzt sei deinen Ältesten gehorsam, tu, was man dir sagt und lies in der Bibel und bete jeden Tag und das war's dann. Nein, hier steht, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nee, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Was das noch im Besonderen bedeutet, dass es nicht nur das Feuer ist, nämlich auch die Taube, davon wahrscheinlich im nächsten Gottesdienst. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Liebe Gemeinde, mein Gebet ist an jedem Tag immer wieder neu. Jesus, ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche nicht nur den Glauben an deine Innewohnung. Ich brauche auch deine fühlbare Kraft, denn ich möchte ein Zeugnis für dich sein in meinem Alltag. Gemeinde Jesu ist die Gemeinde des Geistes. Und das Schöne ist, die nun sein Wort annahmen und die sich taufen ließen und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hatten, wurden an jedem Tag der Gemeinde hinzugetan. Gemeinde ist die Gemeinde des Geistes. Gemeinde sind die Gläubigen, die zusammenkommen, weil sie an Christus glauben und erlebt haben, dass Christus in ihnen lebt und sie mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Das nächste Bild. Viertens, Leben im Heiligen Geist. Dazu schauen wir uns mal an, was im vierten Kapitel in der Apostelgeschichte passiert ist. Da wurden nämlich Petrus und Johannes vorgeführt vor die Ältesten, vor die hohen Priester, und die waren auf 180 und waren stinksauer, dass diese neue Gemeinde ganz Jerusalem mit der Lehre Jesu erfüllte. Und dann fragten sie, durch was für eine Kraft oder durch welchen Namen habt ihr dies Zeichen vollführt? Das ist die Frage, die auch heute die Welt an uns stellt. Was habt ihr, was wir nicht haben? Was habt ihr? In ein paar Tagen wird von unserem Schwiegersohn der Vater 80 Jahre alt werden. Und wir werden als ganze Familie dort sein. Und möglicherweise werde ich dort ein Wort Gottes auf seine Bitte hin bringen. Und ich weiß, dass auch Kinder von ihm dort sind und Verwandte, die nicht an Jesus glauben. Und ich weiß jetzt schon, ich möchte das Wort Gottes verkündigen. Und ich weiß, dass diese Kinder innerlich rebellieren werden, weil sie nicht wollen, dass man hier über Jesus redet. Aber der Vater glaubt an Jesus und deswegen werde ich davon sprechen, auch wenn ich mich bei diesen Menschen nicht beliebt machen werde. Aber ich werde nichts hinwegnehmen von dem Brennen, das in mir ist und über das ich gerne dann reden möchte. Wenn wir offen und ehrlich von dem Brennen, das in uns lebt, vor den Menschen ausbreiten, dann werden wir uns nicht nur Freunde machen, dann werden wir auch Widerstand erleben. Und ich finde es traurig, dass die Gemeinde Jesu heute keinen Widerstand mehr bekommt, weil wir in der Kraft Jesu nachgelassen haben. Und damit weise ich nicht mit dem Finger auf andere. Wer das macht, auf den zeigen drei Finger zurück. Ich rede von mir selbst. Und ich sehne mich danach, dass Jesus neu durch unsere Gemeinde handeln kann. Jetzt kommt was Interessantes. Da wurde Petrus mit Heiligem Geist erfüllt und sagte zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten und so weiter und so weiter. Das ist doch eigenartig. Da wurde Petrus mit Heiligem Geist erfüllt. Ist er nicht schon im zweiten Kapitel mit dem Heiligen Geist erfüllt worden? Warum steht da nicht, da antwortete Petrus durch die Kraft des Heiligen Geistes, die er ja schon erlebt hatte? Nein, da heißt es, er wurde, und der griechische Text macht ganz deutlich, in dem Moment bekam er eine neue Erfüllung. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Innewohnung des Heiligen Geistes nicht ein einmaliges Erfülltwerden mit der Kraft Gottes bedeutet, sondern, wie es mal jemand gesagt hat, ein Krug, der unter der Quelle stehen bleibt. Könnt ihr euch das vorstellen, du bist, ich glaube, ich habe davon hier schon mal gesprochen, auf einer heißen Wanderung, bist total durstig geworden und du hast ein Gefäß und du kommst irgendwo hin und dann springt Wasser aus so einem Stein heraus und du stellst dein Gefäß darunter. Das Gefäß wird voll, du trinkst, du stellst es wieder drunter, es wird wieder voll, du trinkst und ständig fließt Wasser nach. Das wünsche ich mir. Ja? Ich wünsche mir, dass unser Krug unter der Quelle stehen bleibt und wir immer wieder neu angefüllt werden. Da wurde Petrus wieder neu angefüllt und so weiter. Ich zitiere jetzt schon mal Epheser 5, Vers 18 bis 19, da heißt es, werdet voll Geistes. Berauscht euch nicht an Wein, was zur Liederlichkeit führt, sondern werdet voll Geistes. Und der griechische Urtext bedeutet ein, ich bin des Griechischen nicht mächtig, aber ich weiß, dass da ungefähr steht, seid ständig oder werdet, seid bleibend, es ist eine Art Verlaufsform, die deutlich macht, dass wir den Geist Gottes nicht nur einmal empfangen, sondern dass er ständig bei uns bleibt. Schauen wir uns das andere nochmal her. Und jetzt, Herr, blicke hin auf ihre Drohungen und verleihe deinen Knechten Kraft, dein Wort mit allem Freimut zu verkündigen. Strecke deine Hand dabei zu Heilungen aus, so wie wir gebetet haben für Susanne, wie wir gebetet haben für Sarah, für jeden, der krank ist. Und ich bete, strecke deine Hand aus, heile Menschen. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie so gebetet hatten, erbebte die Stätte. Das muss nicht unbedingt heißen, dass da auf der Richterskala 7 irgendwo das Haus regelrecht, die Steine irgendwie. Aber die Leute hatten das Gefühl, als ob sie total innerlich erbebten. Das glaube ich. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist, ach so, die waren doch schon vom Heiligen Geist erfüllt. Vorher, oder nicht? Aber jetzt wurden sie wieder erfüllt und verkündigten das Wort des Gottes unerschrocken. Die Tatsache, dass wir heute Gottes Wort nicht mehr unerschrocken und überall verkündigen, liegt daran, dass wir einen Mangel haben am Heiligen Geist. Ich sage das zuerst zu mir, liebe Geschwister. Aber es gilt auch für euch. Es gilt auch für euch. Und das ist Wort Gottes. Das ist nicht die Lehre der Pfingstbewegung, das ist nicht die Lehre einer charismatischen Bewegung, das ist die Lehre der Schrift. Und die Apostelgeschichte, ich zitiere ja nur einige Dinge daraus, ist längst nicht alles. Macht mal, geht in die Konkordanz und gebt Geist ein und schaut in der Apostelgeschichte nach. Okay, das nächste Bild. Wir sind schon bei 5. Leben im Heiligen Geist widerstrebt lebloser traditioneller Religiosität. Dinge zu tun, die man immer getan hat und am besten immer wieder so tun möchte, wie es immer geschehen ist. Das ist nicht das, was die Liebe möchte. Wenn ein Mann seine Frau immer so liebt, wie er es irgendwann mal getan hat, dann wird es bald langweilig sein. Wenn eine Frau ihren Mann so liebt, wie sie es immer getan hat, dann wird es langweilig sein. Liebe lebt von der Veränderung. Liebe lebt von immer wieder neuer Inspiration. Nächste Bild. Und zwar ist das diese Geschichte aus Apostelgeschichte 7, nämlich Stephanus, der angeklagt wurde. Und ihr kennt das Kapitel 7, wo er dann die ganze Geschichte aus dem Alten Testament erklärt und so weiter. Und ganz am Ende, wo die Leute, die hohen Priester, die Schriftgelehrten schon wirklich total voller Hass und Ablehnung waren. Und dann setzt er noch einen drauf. Er hätte ja auch ein bisschen vorsichtiger agieren können. Aber er sagt, O ihr Halsstarrigen und an Herz und Ohren Unbeschnittenen, ihr seid zwar äußerlich am Fleisch beschnitten, aber nicht an eurem Herzen. Immerfort widerstrebt ihr dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. In dem Moment war das fast schon übergelaufen, aber er setzte noch einen drauf, ein paar Verse später, er aber voll Heiligen Geistes. Er war auch schon vorher im Heiligen Geist. Aber jetzt noch einmal wieder, merkt ihr dieses, immer wieder, der Krug bleibt unter der Quelle stehen, blickte fest zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Es heißt ja, Jesus sitzend zu Rechten Gottes, seated, sitting, but now he stood up, because he saw a disciple, a witness, who was not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Das nächste, das sechste. Der Heilige Geist ist ein Geist der Freude. Ich werde das nun mal ganz frei zitieren. Und zwar ist das Apostelgeschichte Kapitel 8. Da war es Philippus, den es in Jerusalem irgendwie nicht mehr hielt. Er ging noch nicht mal zu den Apostel und sagt, ihr lieben Apostel, ich habe einen Traum gehabt, ich sollte vielleicht nach Samaria gehen und dort das Wort Gottes verkündigen. Da hätten die Ältesten vielleicht Apostel gesagt, mein lieber Philippus, komm. Also erstmal sind die Juden dran. Und dann sind die Juden nochmal dran. Und dann sind die Juden nochmal dran. Und dann muss dem lieben Gott wirklich was einfallen. Denn Samaria, das sind die Abtrünnigen, mit denen haben wir nichts zu tun. Philippus machte das anders, der machte sich einfach auf den Weg. Er ging nach Samaria und merkte auf einmal, die Hand Gottes war mit ihm. Und es geschahen Zeichen und Wunder. Und die Menschen bekehrten sich und Wunder passierten. Und dann hörten das die Apostel in Jerusalem. Und zuerst haben sie vielleicht mit den Zähnen geknirscht und gesagt, was fällt diesem Philippus ein? Er hat uns gar nicht gefragt. Aber dann gingen sie doch hin, sahen die Gnade Gottes. Und dann empfingen die Menschen auch die Kraft des Heiligen Geistes. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und, vorher heißt es, und sie wurden alle mit Freude erfüllt. Wie sieht das in einem normalen Gottesdienst heute in Deutschland aus? Wie sitzen wir als Gläubigen in einem Gottesdienst? Hartmut, kannst du es mal ein bisschen nachmachen, wie das aussieht, ungefähr so? Wie sitzen Menschen normalerweise in einer Kirche, egal welche, wie sitzen die im Gottesdienst da? Ungefähr so. Hm? Okay. Wenn wir zusammenkommen, das ist bei uns anders. Ich meine, das ist wirklich anders bei uns. Ich finde, wenn wir hier zusammenkommen, ich habe mich heute Morgen gefreut, Solatte hat mich voller Freude empfangen, ich habe euch voller Freude empfangen. Wo der Heilige Geist ist, da ist Freude. Da ist Friede, da ist Liebe und Freude. Der Heilige Geist ist ein Geist der Freude. Und diese Kraft, als die Leute erlebten in Samaria, die war so stark, dass der Zauberer Simon herging und sagte, ihr Apostel, diese Gabe will ich auch haben, dass ich den Leuten die Hand auflege und dann erleben sie das, was diese Leute erleben. Der war so angetan, seine ganze Zauberei, die hat er schon in der Besenkammer verstaut. Das war ihm viel wichtiger. Aber wir wissen, dass er aus verkehrter Haltung das sagte und er wurde dann zurechtgewiesen. Der letzte Punkt. Der Heilige Geist überwindet Trennungen. Ich habe da hingeschrieben nur Apostelgeschichte Kapitel 10. Wer das von euch noch nicht gelesen hat, dieses Kapitel 10, ihr müsst es lesen. In Kapitel 10 Apostelgeschichte, das fängt an mit dem Cornelius. Der betete inständig und suchte Gott. Dann kommt der Engel und erscheint ihm. Und dann sagt er, Cornelius, schicke hin Boten in das Haus eines Mannes, der heißt Petrus, im Hause Simon, und sag ihm, er soll hier hinkommen. Gleichzeitig kommt der Engel zu Simon Petrus. Und dann muss er Dinge essen in einem Traumgesicht, was er hat, in einer Vision, die er überhaupt nicht essen wollte. Und Gott wollte ihm damit etwas zeigen. Und dann kamen die Männer dorthin und immer ist es der Heilige Geist. Und der Heilige Geist sandte den und dann sprach der Geist zu dem und dann der Geist. Und am Ende geschieht etwas Wunderbares. Das Evangelium wird hinausgetragen zu den Heiden. Zuerst war es in Jerusalem. Dann kam das Evangelium nach Samaria. Und dann ging es hinaus in die Fremde. Und so ist das Evangelium zu uns gekommen, nach Afrika gekommen. Überall ist das Evangelium, es hat die ganze Welt erfüllt. Der Heilige Geist überwindet Trennungen.